Wir sind im Alten Testament. Ich bete mal. Wir kommen zu dir und nur zu dir alleine, Jesus. Ja, und was wir gesungen haben, dreimal heilig, das bist du auch und trotzdem bist du unser Gott, der nahe ist. Vor allem im Alltag, bei uns zu Hause, dort, wo wir sind. Deswegen lieben wir dich auch so, Jesus, weil du der nahe Gott bist und der Liebhaber unserer Seelen. Komm heute Morgen zu dir. Bitten dich um deine Hilfe zum Hören und Reden. Amen. Die letzten 10 Jahre war ich ungefähr 10-mal auf Beerdigung. Unter anderem gestern war ich wieder und da habe ich schon manche skurrilen Sachen erlebt. Ich habe eine Beerdigung erlebt, wo komplett in fremder Sprache gesprochen wurde, die Sprache des Verstorbenen. Das heißt, die auf der Beerdigung haben kein Wort verstanden. Dann war ich mal auf einer Beerdigung, wo ein Mann sich fast ins Grab geschmissen hätte. Das war sehr heftig. Die vorletzte Beerdigung, wo ich war, da stand der Pastor vorne und hat keinen angeguckt. Er hat die ganze Zeit so dagestanden und hat keinen Kontakt aufgenommen. Und gestern war eine sehr schöne Beerdigung. Es war eine Beerdigung von einem gläubigen Menschen. Und die Pastorin, es war eine Pastorin, stand da und hat jeden angeguckt und Kontakt aufgenommen. Und die älteren Leutchen waren in den Reihen und haben im Kopf gewackelt, weil sie so alt waren, die Pastorin auch und ich auch. Ja, und dort wurde, da hatte ein Eisenbahner Männerchor gesungen und die haben heilig, heilig, heilig gesungen als Eingangslied. Und das war so schön. Also es war eine fröhliche Atmosphäre schon fast. Ja, dann wird ja immer die Geschichte erzählt oder so ein bisschen aus dem Leben des Verstorbenen und es kommen, also es ist meist ein chronologischer Ablauf und es gibt aber Dinge, die erzählt werden und es gibt Dinge, die nicht erzählt werden. Und Dinge, die nicht erzählt werden, die gehören zu meinem Thema heute. Wenn ich einmal sterbe, würde ich mir wünschen, dass auf meinem Grab steht, sie war eine Frau, die Gott und die Menschen liebte. Ja, das Thema, was ich heute habe, ist Streit. Mir geht es aber nicht um die kleinen Streits und Betzeleien, die so im Alltag stattfinden, sondern mir geht es um Störungen in Beziehungen, die über Jahre und Jahrzehnte anhalten können. Und Gott hat uns in seinem Weg, in seinem Wort, 2 Wege aufgezeigt, wie wir damit leben können und müssen. Ich stehe vor euch als eine Schwester, die das nicht nur einmal oder zweimal erlebt hat, sondern mehrmals erlebt hat. Obwohl ich es nicht will, es ist nicht mein Wille, mich zu streiten. Und es treibt mich um in meiner Beziehung zu Gott, in dem, dass ich eigentlich lieben will. Es bringt mich zum Beten, auch ich leide auch darunter. Teilweise war ich mit Auslöser dieser Dinge, durch Unweisheit, durch Nichtverstehen, die Unzulänglichkeiten und teilweise wurde ich mit hineingezogen auch. Und ich wünsche mir, dass der Weg, den ich gelernt habe aus Gottes Wort, dass er mir hilft, bis der Durchbruch kommt. Was aber warten kann, was dauern kann. Und für die Spannungen, die entstehen in diesen Beziehungen, in diesen Lebensphasen, die müssen wir aushalten und da müssen wir durchkommen, das müssen wir schaffen. Und da gehe ich zu Jesus, der mein Friedefürst ist. Es gibt auch laufende Verfahren, Aktenzeichen XY ungelöst in meinem Leben. Da kann ich nicht drüber reden, weil das am Laufen ist. Aber ich habe euch auch immer mal wieder schon erzählt, was Gott in meinem Leben getan hat in Beziehungen, wo Störungen drin vorgekommen sind oder Nichtvergebenheiten. Aber kommen wir mal zu euch. Wir leben ja zusammen. Und hier in der Gemeindefamilie oder wenn ich von euch höre, in Beziehungen, die ihr zu Hause oder anderswo habt, ich habe es bei euch auch festgestellt und auch das Leiden, was da drin ist, über lange Zeiträume und auch die Suche und das Ringen darum, Frieden zu finden. Mal eben gucken. Wenn du in einer Situation bist, wo das nicht in deinem Leben ist, diese Störung, diese Unruhe und dieses Leiden auch, dann freue ich mich für dich, aber hör trotzdem zu, weil auch die Kleinigkeiten im Alltag, die passieren und die schnell zu klären sind, können aber auch mal dazu führen, dass es so weit kommt. Weil wir Menschen sind, weil wir nicht immer den Frieden wollen, weil wir Unzulänglichkeiten haben. Gerade das Alte Testament ist uns gegeben als Beispiel. Und dort habe ich zwei Frauen gefunden, zwei Leben oder eine Familie gefunden, wo ich diese Art Störung gefunden habe und wo ich mit uns auch erstmal lesen möchte. Das betrifft Rahel und Lea. Ich kann nicht alles lesen, das ist zu lang. Die meisten von uns kennen die Geschichte. Es geht hier um zwei Schwestern einer Familie, sie heißen Lea und Rahel. Ich bin in 1. Mose 29 bis 30. Es wird von zwei Schwestern berichtet. Die ältere Lea ist nicht so schön wie die jüngere. Das heißt von ihr, ihre Augen waren ohne Glanz, aber Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. In das Leben dieser zwei Frauen bricht ein Mann herein. Ganz plötzlich im Alltag taucht er auf und verliebt sich Knallerfall in die Schönere, in die Jüngere und in die Schönere dieser beiden Frauen. Unter ziemlich heftigen Umständen kommt es da auch zu einer Hochzeit. Jakob heißt der Mann, heiratet aber erstmal nicht in die er verliebt ist, sondern er heiratet die Ältere, die nicht so Schöne. Ja, also die meisten kennen die Geschichte. Gibt es Frauen, die die Geschichte gar nicht kennen? Von Lea und Rahel. Gut, wir greifen das aber auch noch auf bei den weiteren Erzählungen. Wir lesen aber erstmal eine sehr anrührende Geschichte. Wir lesen in 1. Mose 29 ab Vers 31. Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben und sprach, der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir auch diesen gegeben und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren, darum nannte sie ihn Levi. Zum vierten Mal ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, nun will ich dem Herrn danken. Und sie nannte ihn Juda. Und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Als Rahel sah, dass Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will? Sie aber sprach, siehe, da ist meine Magd Bilha, geh zu ihr, dass sie auf meinen Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme. So gab sie ihm Bilha ihre Leibmagd zur Frau und Jakob ging zu ihr. Und Bilha ward schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel, Gott hat mir Recht verschafft und mich erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum nannte sie ihn Dan. Abermals ward Bilha Rahels Leibmagd schwanger und gebar Jakob ihren zweiten Sohn. Da sprach Rahel, über alle Maßen habe ich gekämpft mit meiner Schwester und ich habe gesiegt und nannte ihn Naphtali. Als nun Lea sah, dass sie aufgehört hatte zu gebären, nahm sie ihre Leibmagd Silpa und gab sie Jakob zur Frau. Und Silpa, Leas Leibmagd, gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Lea Glück zu und nannte ihn Gad. Danach gebar Silpa, Leas Leibmagd, Jakob ihren zweiten Sohn. Da sprach Lea Wohl mir, denn mich werden selig preisen die Töchter und nannte ihn Assa. Ruben ging aus zur Zeit der Weizenernte und fand Liebesäpfel auf dem Feld und brachte sie heim zu seiner Mutter Lea. Da sprach Rahel zu Lea, gib mir von den Liebesäpfeln deines Sohnes. Sie antwortete, hast du nicht genug, dass du mir meinen Mann genommen hast und willst auch die Liebesäpfel meines Sohnes nehmen? Rahel sprach, wohlan, lass ihn diese Nacht bei dir schlafen für die Liebesäpfel deines Sohnes. Als nun Jakob am Abend vom Felde kam, ging Lea hinaus ihm entgegen und sprach, zu mir sollst du kommen, denn ich habe dich erkauft mit den Liebesäpfeln meines Sohnes. Heftig, ne? Und er schlief die Nacht bei ihr. Und Gott erhörte Lea, und sie ward schwanger und gebar Jakob ihren fünften Sohn. Und das geht noch weiter. Rahel wird noch fruchtbar, Gott macht sie fruchtbar, sie wird schwanger. Sie gebiert einen Sohn und später auch noch ihren letzten Sohn, woran sie auch stirbt. Wir gehen aber nochmal zurück. Was ist hier los eigentlich in dieser Familie? Tiefe Zerwürfnisse. Tiefe Zerwürfnisse zwischen Schwester und Schwester, zwischen Vater und Tochter. Das heißt von dem Vater, dass er sie wie Fremde erachtete. Er hat sie verkauft an diesen Mann Jakob. Zerwürfnis zwischen Rahel und Jakob, dem Mann. Zorn, Streit über eine lange Phase des Lebens. Es ist viel los. So schlimm, über so einen langen Zeitraum mit so vielen Personen habe ich nicht gehabt und du bestimmt auch nicht. Und Gott hat dies uns als Beispiel gegeben, damit wir verstehen können, dass Gott uns sieht in dem, was in unserem Leben los ist. Ich möchte da besonders auf den ersten Satz aufmerksam machen, Vers 31, da steht, aber als der Herr sah. Wir sind ja gerade in Hiob und Hiob 35 steht, schreibt Hiob, inspiriert durch den Heiligen Geist. Moment, ich muss aufschlagen. Ist mir nicht aufgeschrieben. Hiob 35. Der Rechtsstreit liegt Gott vor. Heute Morgen können wir sagen und im Namen Gottes, der Rechtsstreit liegt Gott vor. Was in meinem Leben los ist, in deinem Leben los ist, Gott weiß es. Und deswegen steht hier auch, als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war. Gottes erste Maßnahme für Leas Leben, Lea ist in diese Ehe hineingezogen worden. Sie hat nicht die Liebe von ihrem Mann Jakob. Sie hat keinen Schutz, muss mit dem Vater weiterhin zusammenwohnen. Die sind ein Clan, die zusammenwohnen. Weil sie ungeliebt ist, ist Gottes erste Maßnahme, dass er sie fruchtbar macht. Aber warum? Dadurch, dass sie fruchtbar ist und Kinder gebären wird, 4 Stück, kommt Liebe hinein in ihr Leben. Kein Mensch kann ohne Liebe leben. Und sie wird noch eine lange Zeit ohne die Liebe des Mannes und der Schwester auskommen müssen. Und so gibt Gott ihr Kinder. Und ihr Mütter, ihr wisst, wie schön das ist. Babys im Arm halten, Kinder großziehen. Ein großer Lohn für die Mutter ist Liebe. Mit jedem Kind kommt mehr Liebe in die Familie hinein. So gibt Gott ihr Liebe auf eine ganz andere Weise, als wie sie es erwartet hat. Er beseitigt die Lieblosigkeit in ihrem Leben. Lea hat sich ihr Leben auch anders vorgestellt. Sie hat gedacht, dass sie einen Mann bekommt, der sie lieb hat. Und sie hat bestimmt damit gerechnet, dass er mal einen Haushalt führen wird, wo sie das Sagen hat, wo sie bestimmen kann und wo sie sagt, wo es lang geht. Und sie muss aber ihren Haushalt und ihr Leben teilen mit einer Schwester. Sie hat die ganzen 7 Jahre, die Jakob in Rahel verliebt war, hat sie gesehen, wie Jakob mit Rahel rumscherzt, wie er sie hinter einen Heuhaufen zieht oder wie er sie trifft, wie er Rendezvous mit ihr hat. Und dann muss sie ihn heiraten. Das gibt tiefe Zerwürfnisse im Leben. Der Vater sagte zu Jakob, weißt du denn nicht, dass es in unserem Land Sitte ist, zuerst die ältere Tochter zu verheiraten und dann die jüngere? Das heißt also, es gab keinen Heiratskandidaten für Lea die ganzen Jahre, sonst hätte sie doch jemand anders heiraten können. Keine Unabhängigkeit, vielleicht sogar das Gespött des Dorfes oder der Stadt. Als aber der Herr sah, der Herr sieht es und der Rechtsstreit liegt ihm vor. Als Lea die Kinder bekommt, das fand ich auch so toll, habe ich 2 Stellen gefunden, die genau übereinstimmen im Wort Gottes. Nämlich Lea sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist in Vers 32, der Herr hat angesehen mein Elend, als sie ihr erstes Kind gebiert und der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Hiob sagt genau das Gleiche über Gott in Bezug auf diesen Rechtsstreit. In Hiob 35, wo ich daraus vorgelesen habe, wo steht, dass der Rechtsstreit Gott vorliegt, steht inspiriert durch den Heiligen Geist, dass Gott sieht und hört in Rechtsstreitigkeiten. Das ist für unser Leben auch wichtig und da freue ich mich auch drüber. Er ist absolut objektiv. Wir können uns auf Gott verlassen, dass er es richtig sieht. Nichts entgeht seinem Urteil. Gott ändert nicht Jakob, nicht Rahel, nicht den Vater in ihrer Einstellung gegenüber Lea. Er tut etwas durch die Kinder, er gibt ihr Liebe in ihr Leben hinein und er tut etwas in ihrem Inneren. Lea klagt es Gott. Sie klagt Gott nicht an, aber sie klagt es Gott. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn Lea Hass in ihrem Leben zugelassen hätte, hätte sie ihre Beziehung zu Gott nicht behalten können. Du kannst Gott nicht lieben und deinen Bruder hassen, das schließt sich aus. Lea hat sich dafür entschieden, es Gott zu klagen, und ihre Beziehung zu Gott ist erhalten geblieben. Ich lese mal aus 1. Johannes 4, da finden wir das ganz klar gesagt. Das ist wichtig für uns heute Morgen. 1. Johannes 4, Vers 20. Das, was für Lea galt, das gilt für uns heute noch genauso. Sie hatte das nicht gelesen können in 1. Johannes, aber sie hat es gelebt. Nämlich, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebt. Es schließt sich also aus, den Bruder zu hassen und Gott zu lieben. Als Lea es Gott klagt, empfängt sie von Gott Trost. So kann sie beim vierten Kind, obwohl die Situation noch ganz genau ist, sagen, nun will ich dem Herrn danken. Ihre Beziehung zu Gott ist durch Hass nicht unterbrochen worden. Aber Gott tut noch weiteres für Lea. Der Rechtsstreit liegt ihm vor. Gott erkennt Lea als erste Frau von Jakob an. Die Segenslinie geht weiter durch Lea. Und am Ende von Jakobs Leben sehen wir, dass aus Juda, was ihr viertes Kind ist, was auch Lob und Preis heißt, geht der Messias Jesus hervor. Das ist die Königslinie. Lea wird bei ihrem Mann Jakob beerdigt, Rahel nicht. Gucken wir uns mal Rahels Sicht an. Was muss denn Rahel erleiden? Rahel muss erleiden, dass Lea zuerst mit Jakob schlafen darf. 7 Jahre lang ist sie verknallt in diesen Mann, der sie mit einem Kuss im Sturm genommen hat. Sie muss warten 7 Jahre und dann schnappt Lea ihr auch noch Jakob vor der Nase weg. Das gibt tiefe Zerwürfnisse und das auf engem Raum. Sie müssen zusammenleben. Tiefes Zerwürfnis zu dem Vater, zu Rahels Vater, dass er sie so gelingt hat. In der Linie von Sarah, Rebekka, Rahel ist Unfruchtbarkeit. Es ist wie eine Erbbelastung auf diesem Leben. Und so lesen wir hier, dass Rahel unfruchtbar war und Gott aber Lea fruchtbar machte. Auch sie hatte diese Erbbelastung, aber Gott machte sie fruchtbar. Die Gründe für Leas Probleme liegen hauptsächlich außerhalb von ihr. Innerlich versucht sie dran zu bleiben, ihre Beziehung zu Gott bleibt erhalten. Auf sie stürmen die Sachen von außerhalb ein. Durch den Vater, durch Jakob und durch die Schwester. Bei Rahel ist es ein bisschen anders. Wir können ganz klar erkennen, dass sie nicht bereit ist, ihr Recht fahren zu lassen. Sie ist sauer auf Gott. Keiner kann Fruchtbarkeit geben außer Gott. Sie ist neidisch auf Lea. Sie kämpft über alle Maßen mit ihrer Schwester. Sie manipuliert Jakob mit Zorn. Sie verklagt Menschen. Sie klagt es nicht Gott, sondern sie verklagt Menschen. In 1. Mose 30 sagt sie zu ihrem Mann, als Rahel sah, dass Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Das sind tiefe Zerwürfnisse dort in diesem Haus. Es hat mir sehr zu denken gegeben und das Leid, was daraus hervorgegangen ist, hat über viele Jahre angehalten. Der Hass, den sie im Innern zulässt, verhindert die Beziehung zu dem Gott Jakobs. Sie bleibt dabei und betet Götzen an, sie ist religiös, aber selbst ihren Gott verliert sie. Als Jakob sagt, rückt alle Götzen raus, ich vergrabe sie unter der Eiche, wir müssen uns heiligen vor Gott. Noch nicht mal ihren Gott behält sie am Ende, sie verliert vieles. Sie wird nicht bei Jakob beerdigt, sondern sie stirbt bei ihrem letzten Kind. Ich möchte nochmal 1. Johannes 4 lesen, weil das so wichtig und so zentral ist. Ihr Hass, den sie zulässt in ihrem Leben, verhindert die Beziehung zu Gott. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass er auch seinen Bruder liebe. Noch ganz kurz am Rande Jakob. Jakob steht zwischen diesen beiden Frauen, aber Jakob hatte auch Ziele. Ein paar Kapitel vorher finden wir den Ausdruck, dass er ein gesitteter Mann bei den Zelten war. Er war jemand, der seine Ruhe haben wollte. Aber Gott hat das nicht zugelassen in seinem Leben. Ein paar Kapitel später, zwei, sehen wir, dass Jakob sagt, 20 Jahre lang habe ich die Hitze des Alltags, Tags und Nacht aushalten müssen. Er steht zwischen zwei Frauen und ich kann mir vorstellen, dass es furchtbar ist, zwischen zwei Frauen, die immer aufeinander losgehen, zu stehen. Man sieht, sie haben sich gerangelt um Nähe und um, in ihrer Fruchtbarkeit und in ihrem Bedürfnis nach Nähe und Liebe haben sie sich gestritten um Jakob. Heftige Zeiten. Ich habe mich herausgefordert gefühlt, dass die Frage kam auf in mir, was will ich eigentlich? Die Frage wird mir vorgelegt. Und zwar ist es eine Entscheidung, die in meinem Willen stattfindet. Was will ich? Welchen Weg will ich gehen? In diesen Rechtsstreiten, wie Gott es selber ausdrückt, will ich den Weg der Gnade gehen oder will ich den Weg der Gerechtigkeit gehen? Das sind die beiden Wege, die ich gefunden habe und die ich euch mit vorlegen möchte. Die Gnade wird uns zu einer Person führen, zu Jesus Christus selber. Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Sein Name ist Friedefürst und er ist der Friede. Unser Friede ist eine Person. Die Gnade führt mich zu Jesus Christus. Es entsteht Hoffnung nicht nur für mich, sondern auch für den anderen. Jesus ist der Einzige im ganzen Universum, in allen Zeitaltern, der die Sünde am Kreuz weggenommen hat. Das ist auch nötig. Epheser 2, Vers 14 ist ein sehr wichtiger Satz. Da geht es um Feindschaft und dass Gott der Einzige ist, der Feindschaft wegnehmen kann. Sie muss weggenommen werden. Sie verschwindet nicht von alleine. Wir können sie nicht ignorieren, die Feindschaft. Zu tief greift sie immer wieder in unseren inneren Menschen ein. Epheser 2, 14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft durch das Opfer seines Leibes. Hier geht es vordergründig erstmal um das Volk Israel, um die Heiden und die Christen. Aber der Zaun, der zwischen uns Menschen steht, das ist die Feindschaft. Und diese Feindschaft muss ans Kreuz von Golgatha. Und sie wird nur hinweggetan, wenn wir zu Jesus Christus, der Person Jesus, kommen. Als Gott sagt, der Rechtsstreit liegt mir vor, vertraut darauf, sagt er, harret meiner. Hart wartet, hart darauf. Gott weiß, dass es Jahre dauert, bis unsere Herzen zubereitet werden und fertig werden. Von ihm den Weg zu empfangen und auch den Weg zu gehen, zu hören und auch gehorsam zu sein. Aber ich möchte euch erst noch mal den zweiten Weg vorlegen. Und das ist der Weg der Gerechtigkeit. Der Weg der Gerechtigkeit führt zu mir selber. Was ich will und was ich erwarte. Nicht von mir, sondern von dem anderen erwarte. Es ist ein Aufrechnen. Und dann gilt für mich das Maß, mit dem ich rechne, messe, werde ich auch gemessen. Matthäus 18 über die Vergebung. Gott sagt zu mir, wenn ich keine Gnade gebe, sondern Gerechtigkeit will, sagt er zu mir, du musst so lange auch deine Schuld abstottern, bis alles bezahlt ist. Die Gnade erlässt mir meine Schuld und dem anderen erlässt sie die Schuld. Aber wenn ich aufrechne, dann muss ich selber auch alles bezahlen. Und da möchte ich euch von einem Traum erzählen, den ich glaube, dass Gott dem mir gegeben hat, um zu veranschaulichen, dass ich besser verstehen kann, was Gnade und was Gerechtigkeit ist. Und ich habe geträumt von einer Schwester und von mir, wo ein Konflikt ist, ein ungeklärter Konflikt ist. Ich habe geträumt, dass wir uns an einem Ort treffen, wo sich die ganze Gemeinde versammelt und sie wartet auf mich. Sie steht und wartet, bis ich komme. Sie wollte mich unbedingt sehen. Dann kam ich in Sicht und obwohl wir dieses Zerwürfnis hatten, haben wir uns herzlich gedrückt. Wir haben uns umarmt lange Zeit und wir wussten, es ist gut. Dann haben wir gesagt, aber eigentlich sind wir doch nicht gut miteinander. Es stehen noch Dinge zwischen uns und es gibt ein Zerwürfnis zwischen uns. Was machen wir denn jetzt damit? Wir müssen das doch klären. Wir können doch nicht einfach sagen, vorbei, wir haben uns gedrückt, alles okay. Okay, haben wir gedacht, wir fangen an und klären das jetzt. Sie fing an aufzuzählen, was ich alles falsch gemacht habe. Ich fing an aufzuzählen, was sie alles falsch gemacht hat. Und so ging das immer weiter. Und je mehr wir aufzählten, umso mehr wurde es, was rausgekramt wurde. Es häufte sich auf und wir kamen zu keinem Ende. Und wir wussten auch, wir werden zu keinem Ende kommen. dann habe ich gedacht, so geht das nicht. Ne? Das wird ja immer mehr. Und ich bekam Gottes Sicht, dass wenn ich anfange aufzurechnen, dann türmt sich immer mehr auf, weil Gott eine ganz andere Sicht hat von meiner Schuld. Und dann bin ich aufgewacht. Dann bin ich aufgewacht und ich wusste, die Lösung ist nicht das Aufrechnen, sondern die Lösung ist, wir müssen uns Gnade geben. Wenn ich vorm Kreuz vor Jesus sage, deine Schuld, liebe Schwester, ist dir erlassen, alles, was du mir mal getan hast, ich erlasse dir das. Und die Schwester sagt das zu mir, ist es vor Gott, vorm Kreuz gesagt und Jesus sagt, ich kann Sünde hinwegnehmen. Dann ist es hinweggenommen. Das ist erstmal die rechtliche Seite. Es muss entfernt werden, Sünde muss weggenommen werden. Ja, es ist noch nicht vollbracht, es ist noch kein Durchbruch da, aber ich wusste erstmal wieder die Richtung, wie die Lösung für diesen Konflikt ist. Wenn ich den Weg der Gerechtigkeit gehen will, meine Einschätzung, wie ich die Situation einschätze, dann bekomme ich Genugtuung, wenn der andere zu mir kommt und sagt, ich war falsch drauf. Wenn er das aber nicht tut, dann bleibt die Feindschaft und Hass bestehen. Und, das ist das Allerwichtigste, die Beziehung zu Gott kann Schaden nehmen, kann ganz flach werden oder man ist nur noch religiös und lebt aus dem, was man gelernt hat, über Gott, aber nicht mehr mit Gott, weil Hass und Liebe Gott gegenüber sich ausschließt. Rahel liebt ihren Nächsten nicht, also kann sie auch Gott nicht lieben. Ich habe dasselbe Problem gefunden bei Hannah und Penina, was ich jetzt nicht aufschlagen möchte, das möchte ich nur erzählen. Hannah und Penina haben dasselbe Problem, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, 1. Samuel, zwei Frauen, ein Mann. Im Alten Testament war viel Weiberei noch erlaubt. Hannah wird nicht schwanger, hat kein Kind, Penina ist schwanger und macht immer einen auf da und so weiter. Und sie gehen einmal im Jahr zum Tempel und beten an. Und Hannah geht in den Tempel und betet Gott an und klagt es Gott. Sie verklagt Gott nicht, sie klagt es Gott. Penina ist mitgekommen, sie betet genauso an, aber es gibt kein Zeugnis über ihre Beziehung zu Gott. Sie ist nur religiös und ihre Beziehung zu Gott kann nicht bestehen, weil Hass in ihrem Herzen ist. Ich habe mich für den Weg des Wartens und des Liebens entschieden, kann nur auf Gnade hoffen und möchte auch Gnade geben. Ich will das. Der Rechtsstreit liegt ihm vor. Ich höre und warte und ich will gehorchen bei Impulsen in der Gemeinschaft mit Jesus und dem Heiligen Geist, weil die Theorie, der Weg ist klar, aber wie füllen wir das aus? Wie leben wir das? Das praktische Ausleben im Alltag ist, wenn unser Herz bedrängt ist, wenn unsere Gedanken besetzt sind, ist einfach nur die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erfrischen, das brauchen wir. Kommt und lernet von mir. Wir müssen von Jesus Christus lernen, aus seinem Wort. Hier sind Gottes Gedanken, aber auch im Gespräch, in der persönlichen Gemeinschaft mit Jesus Christus. Nur Jesus kann Feindschaft wegnehmen. Jesus kann auch die Feindschaft zwischen dir und mir und zwischen ihm und uns wegnehmen. Dafür ist er auf die Erde gekommen und hat so durch seinen Tod am Kreuz die Feindschaft, den Zaun zwischen Gott und uns weggetan. Ja, das sind die zwei Wege, die ich gefunden habe, den Weg der Gnade und der Gerechtigkeit, den Weg des zu Jesus Kommens, um diese langfristigen Störungen überhaupt durchleben zu können, bis der Durchbruch kommt. Wir sollen warten. Gott liegt es vor. Ja, und ich möchte euch das vorlegen für eure heftigen Streits oder für eure Wege, wo Störungen in Beziehungen hineingekommen sind. Ich bin dort selber sehr betroffen über Jahre. Manchmal bricht es über einen hinein wie ein Gewitter, manchmal entwickelt es sich und wir kommen nicht raus und stecken dann mittendrin. Aber es ist nie zu spät und wir können diesen Weg der Gnade immer einschlagen, jeden Tag. Amen. Bitte nochmal. Herr, bei dir geht es immer um Lebensqualität, um Leben mit voller Genüge. Nicht um Rumkrebeln und einfach nur so durchs Leben kommen mit allen Schwierigkeiten, die da sind, Herr. Du bietest uns Lebensqualität an. Herr, und die liegen in dir, Jesus Christus, in dir selbst. Deswegen kommen wir zu dir heute Morgen und ich möchte dir meine Schwestern und mich bringen, wo diese Dinge im Leben sind, Herr. Ich möchte es dir klagen, dass sie da sind, überhaupt, und ich bitte dich, nimm du dich dieser Dinge an, Herr. Es ist so viel Unruhe und Leid dadurch. Bitte dich, dass wir deinen Weg der Gnade erkennen und einschlagen wollen. Mach du unser Herz weich und hilf uns bitte. Amen.